Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von allen Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass man von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Und da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Und die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Und der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zu der Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsam schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen, und sie zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, der er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Worte der Heiligen Schrift. Ich bete. Guter Gott, wir dürfen dir in deinen Worten begegnen. Du willst sie uns aufschließen, damit wir verstehen, wer wir sind und wie wir sind und wie du uns ansiehst. So rede du jetzt zu uns. Hilf uns, recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, was macht den Menschen denn eigentlich zum Menschen? Herbert Grönemeyer dichtete und sang, das ist nun auch schon wieder 15 Jahre her, dass dieser Titel auf den Markt kam, der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, weil er schönt und schwärmt. Er wärmt, wenn er erzählt, weil er lacht, weil er lebt. Du fehlst. Die letzten zwei Worte machen deutlich, Grönemeyer verarbeitete in diesem Lied den viel zu frühen Krebstod seiner Frau. Oft sind es ja die Krisen, die uns so ganz grundsätzlich eben fragen lassen, was ist denn der Mensch? So wie der Psalmbeter auch einmal diese Frage stellte, auch da aufgrund einer Krise der Feinde um ihn herum, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht. Über deine Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Die Urerzählungen am Anfang der Bibel, auch diese sogenannte Geschichte vom Sündenfall, geben wesentliche Antworten auf die Urfragen danach, was den Menschen und seine Welt, in der er lebt, eigentlich ausmachen. Der Name Adam wird erst hier genannt, als Gott ihn sucht. Da taucht der Name zum ersten Mal auf. Adam, wo bist du? Vorher ist immer vom Mann und von der Frau die Rede. Adam, das heißt schlichtweg aus dem Hebräischen übersetzt Mensch. Und Eva bekommt ihren Namen erst von Adam, nachdem Gott ihnen die Folgen ihres Tuns auseinandergesetzt und aufgedeckt hat. Eva heißt übersetzt schlichtweg Leben. Also es geht hier nicht um zwei konkrete Personen, die vor ganz furchtbar langer Zeit mal gelebt haben und sie wären damit weit weg von uns und wir könnten alle Schuld auf sie werfen. Nein, es geht um den Menschen und es geht um das Leben. Es geht um uns. Es geht darum, wer wir sind. Die Geschichte, die wir gehört haben, ist unsere Geschichte. Und es geht eben um die Krise, um die große Krise, warum der Mensch von seinem Schöpfer getrennt lebt. Warum der Mensch, der doch nur wenig niedriger gemacht ist als Gott selbst, von diesem Gott so unendlich weit entfernt ist. Warum er Gott entfremdet lebt. Der Mensch, eben Mann und Frau. Jeder Mensch, jeder Mann, so heißt das bekannte Theaterstück, das bei den Salzburger Festspielen immer gegeben wird. Auch in diesem Theaterstück geht es darum, dass jeder Mann, im Stück ein reicher Mann, mit dem Tod konfrontiert wird. Und nichts von dem, was er sich erarbeitet hat, will ihn ins Grab begleiten. Und erst als er dem Glauben begegnet, Gott im Glauben begegnet, wird er zu einem Menschen, der seinen Schöpfer sucht und findet und so eben als glaubender, als mit Gott versöhnter Mensch dann ins Grab geht. Und der Teufel geht leer aus. Was ist es also, was jeder Mann, auch dich und mich, von Gott trennte? Wie sind wir von Gott eigentlich gedacht? Wie sind wir gemacht? Der Psalmist sagt, wenig geringer als Gott. Und ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dass er den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat. Ihm ähnlich. Das wird in 1. Mose 1 erzählt, wie Gott aus dem Nichts die Welt macht und am Ende dieser gesamten Schöpfung dann der Mensch von ihm gemacht wird. Da können wir lesen,
wie das da heißt. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Der Mensch ist geschaffen zum Gegenüber Gottes. Gott will Gemeinschaft. Gott ist in sich selbst ja schon Gemeinschaft. Er ist drei in einem, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er sucht Gemeinschaft. Er will ein Gegenüber, das ihn, Gott, als Schöpfer anerkennt, liebt und ehrt. So wie er ja eben seine Geschöpfe und vor allem dann eben auch seine Menschen achtet, liebt und wertschätzt. Der Mensch ist hineingestellt in einen Kreislauf der Liebe. Die Grafik zeigt das. Gottes Liebe bleibt nicht bei sich selbst. Sie strahlt aus und sie will anstecken und wiederum Liebe hervorrufen. Sie, so wie ein Magnet anderes Metall ja geradezu ansteckt, eben magnetisch auflädt, so baut die Liebe Gottes ein Kraftfeld auf, in das der Mensch einbezogen wird. Wir sind dazu geschaffen, Liebe zu empfangen. Und weil Liebe aber nur im Gegenüber wirksam wird, Liebe dann eben auch wieder weiterzugeben. Gott schuf den Menschen nicht als Individuum. Der Mensch ist wesentlich immer schon mit Mensch. In 1. Mose 2, 18 sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen als sein Gegenüber. Und so fließt eben von den Menschen wieder Liebe zurück zu Gott und bereichert ihn. Das ist der Kern, das ist das Wesen von echter, guter Gemeinschaft. Der Mensch ist wesentlich mit Mensch. Der Mensch wird erst am Du zum Ich. Seine Gott-Ebenbildlichkeit ist seine Fähigkeit, Gott und auch seinen Mitmenschen gegenüber zu sein. Interagieren, kommunizieren können, lieben können. Der Mensch ist nicht für sich selbst da. Wenn er nur für sich selbst ist, dann lebt er gegen sein ihm von Gott eingepflanztes Wesen. Aber er ist geschaffen eben auch zu einem ganz ungebrochenen Verhältnis zu sich selbst, zu seinem Körper, seinen Gefühlen und Gedanken, seinen Grenzen auch. Das wird deutlich in der zweiten Schöpfungserzählung mit dem Hinweis, sie waren beide nackt. Der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Sie waren mit sich eins. Und schließlich lebt der Mensch auch in der Beziehung zu seiner Umwelt. Er ist in diese Welt gestellt, um sie zu bewahren, um sie zu pflegen, von ihr und im liebevollen Umgang mit ihr zu leben. Nun erleben wir, dass dies nicht so recht gelingt. Wir erleben die Krise. Die Krise, dass wir miteinander nicht immer gut zusammenleben. Die Krise, dass Beziehungen zwischen Menschen gestört sind, dass Beziehungen zerbrechen, dass Menschen sich nicht achten, sondern verachten, dass Menschen sich nicht lieben, sondern hassen, dass sie sich zerkriegen und einander Gewalt antun, körperlich und seelisch. Wir erleben die Krise, dass Menschen eben nicht mit sich selbst im Reinen sind, dass ich mit mir nicht eins bin. Und wir gehen mit unserer Umwelt zerstörerisch um. Was steckt dahinter? Was ist denn nun der Mensch? Was bin ich? Wer bist du? Unsere Urerzählung sagt, Gott hat dem Menschen fast grenzenlose Freiheit gegeben, aus Liebe. Doch zur Liebe gehört es geradezu wesentlich, dass sie freiwillig ist. Ich kann nicht zur Liebe gezwungen werden. Dann ist es nicht die Liebe, die Gott ist. Diese Freiheit aber, dass der Mensch die Liebe Gottes auch nicht erwidern kann, er hat die Freiheit eben, sich von Gott auch abzuwenden. Nicht Gott das Gegenüber zu sein, als dass er geschaffen wurde. Und genau das erzählt uns unsere Geschichte. Der Mensch, Mann und Frau, haben sich gegen Gott gestellt. Dazu bedurfte es nur dieses listigen Tieres, das zunächst ja einfach nur eine ganz, ja zunächst vielleicht schlichte, aber doch eben provokante Frage stellt. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Wir haben es von Hans Wilhelm eben schon gehört, was Gott tatsächlich gesagt hatte. Die Schlange stellt also eine raffinierte, eine, ja, man kann ruhig sagen, gemeine, eine provokante Frage. Und die Frau tappt genau in diese Falle. Aber wir dürfen von allen Früchten essen. Wir haben absolut freie Hand. Gott liebt uns doch. Da ist nichts, was er uns vorenthielte. Moment mal, doch. Das heißt, da ist ein Baum in der Mitte des Gartens, von dem sollen wir nicht essen, weil wir sonst sterben. Und damit ist sie der Schlange schon auf den Leim gegangen. Ihre Gedanken, die gerade noch bei den fast unbegrenzten Möglichkeiten gewesen waren, sie sind plötzlich fast magisch angezogen von diesem einen Baum, von dem sie eben nicht essen sollen. Und so übertreibt sie nun ihm ihre Antwort. Und daran dürft ihr auch nicht rühren. Wie schon gesagt, das hatte Gott doch gar nicht verboten. Eugen Drewermann sagt, es ist eine psychologische Grunderkenntnis, dass ein Gebot verschärft werden muss, wenn die Neigung sich vergrößert, es zu übertreten. Also da, wo wir dazu neigen, ein Gebot zu übertreten, müssen wir sozusagen die Grenzen weiter nach außen ziehen, damit es nicht übertreten wird. Und somit rückt nun eben auch die angedrohte Strafe in den Mittelpunkt. Nicht mehr aus dem Vertrauen zu Gott, dass seine Anweisung gut ist, sondern aus Angst vor den Strafen will Eva an dem Gebot festhalten. Und genau da setzt die Schlange nun ein. Sie greift die Angst auf und sie beschwichtigt sie. Ihr werdet nicht sterben. Gott hat dieses unsinnige Gebot doch nur erlassen, um sich selbst zu schützen. So sagt die Schlange insgeheim der Frau mit ihren Vorhaltungen. Hast du dir darüber eigentlich schon einmal Gedanken gemacht, warum Gott für so eine kleine und lächerliche Tat eine so drastische Strafe androht? Wenn Eva sich bis hierher noch keine Gedanken gemacht hat, jetzt macht sie sich welche. Denn wer die Todesstrafe androht, der muss selbst Todesangst haben. Aber was könnte Gott wirklich Angst machen, außer eben diesem einen, dass er seine Macht gefährdet sieht, dass er Konkurrenz fürchtet? Ja, je länger sie darüber nachdenkt, und die Schlange unterstützt das und souffliert, Gott weiß viel mehr. Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Ja, so muss es wohl sein, denkt Eva. Gott hat das Verbot ausgesprochen, um ihnen etwas vorzuenthalten. Der Rest folgt fast geradezu zwangsläufig. Sie isst und sie gibt auch ihrem Mann davon. Misstrauen steht am Anfang. Dem folgt eine wachsende Faszination, gepaart mit Angst, etwas zu verpassen. Und am Schluss stehen blanke Aufruhr. Dazwischen steht noch, dass Eva etwas nicht tut, was für uns Menschen eigentlich wesensmäßig unabdingbar ist. Sie spricht mit keinem Vertrauten über ihr Misstrauen, nicht mit Gott, nicht mit Adam. Misstrauen und die Folgen gedeihen im Verborgenen. Sie scheuen das Licht der Prüfung im Gespräch mit anderen. Das Misstrauen ist es also, was von Gott trennt. In unserem Text steht kein einziges Mal das Wort Sünde. Das kommt da nicht vor. Und doch erzählt die Geschichte genau von ihr. Und Misstrauen ist eben die Quelle der Sünde. Hatte der Mensch zunächst ein Urvertrauen zu Gott, so tritt an dieser Stelle nun das Urmisstrauen. Gott will mir etwas vorenthalten. Und aus der Freiheit, fast unzählige Möglichkeiten zu nutzen und die eine Untersagte zu unterlassen, da wird nun die Begierde sein Dasein an genau dieser Stelle noch einmal steigern zu können. Die Triebkraft aller Sünde. Denn die Menschen sündigen doch zunächst nicht, weil sie böse sein wollen, sondern weil sie mehr vom Leben haben möchten. Und erst nachdem das so gegriffen hat, entfaltet sich die Spitze bzw. das Ziel der Sünde. Hochmut, die Selbstherrlichkeit. Und sie tritt nun an die Stelle der Geborgenheit. Nun will man selbst entscheiden, sein eigener Herr sein, will selbst sagen, was gut und böse ist und sich das von niemand mehr vorschreiben lassen. Und über und in all dem regiert die Angst. Aus dem Kraftfeld der Liebe gerät der Mensch in das Kraftfeld der Angst. Die Angst vor Strafe, die Angst vor Gott, die Angst, zu kurz zu kommen und etwas zu verpassen. Am Ende der Geschichte zieht Eva eine bittere Bilanz. Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Der Mensch ist ein Sünder. Und das heißt nichts anderes als, der Mensch ist ein um sein Leben Betrogener. Er ist aus dem Kraftfeld der Liebe herausgefallen und lebt nun eben in diesem Kraftfeld der Angst. Keiner ist sein eigener Herr, sondern dieses Kraftfeld bestimmt den Menschen. Die Sünde, also das Misstrauen gegenüber Gott, die Lebensgier und der übertriebene Egoismus, der daraus geboren wird, und schließlich die daraus resultierende Selbstherrlichkeit, diese Ursünde trennt von Gott. Sie zerstört die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft auch von uns Menschen untereinander. Und auch unser Verhältnis zu uns selbst zerstört sie und unser Verhältnis zur Umwelt. Der Tod zieht ein ins Leben und wird zur bestimmenden Macht, zur Mutter aller Krisen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Gottes geliebtes Geschöpf, immer noch, trotz allem. Gott hält an uns Menschen fest. In der Geschichte meisterhaft erzählt, Gott macht den Menschen Kleider, damit sie sich geschützt fühlen. Und er weist den Menschen aus dem Paradies, er schützt ihn vor sich selbst. damit er nicht unsterblich wird, so lesen wir dort. Stellt euch das einmal vor, wir wären unsterblich, so wie wir sind. Das wäre grausam. Der Mensch ist Gott losgeworden. Er ist nun gottlos. Und doch ist es nicht. Der Gottlosigkeit des Menschen korrespondiert keine Menschenlosigkeit Gottes. So hat Eberhard Jüngel es formuliert. Ja, auch wenn wir gottlos sind, Gott gibt uns nicht auf. Wir leben wieder einmal in der Passionszeit. Und sie erinnert uns daran, was Gott getan hat, damit wir wieder vertrauen können. Damit die Macht der Sünde gebrochen wird. Damit der Tod besiegt wird. Oder wie es im Wochenspruch aus dem ersten Johannesbrief heißt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Damit das Leben und die Liebe wieder regieren. Dafür ist Gottes Sohn Mensch geworden, hat Liebe gelebt und ist aus Liebe schließlich am Kreuz gestorben. Und Gott hat ihn auferweckt. Die Liebe ist stärker als der Hass, das Leben stärker als der Tod, weil Gott dahinter steht. Was uns von Gott trennt, hat er beseitigt. Wir haben wieder die Freiheit, ihm zu vertrauen. Wir können wieder hineingelangen in dieses Kraftfeld der Liebe. Die Frage, die jedem Einzelnen nun gestellt ist, willst du das? Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann feiern wir diese neue Gemeinschaft, die Gemeinschaft von Menschen, die das wollen, die dazu Ja sagen. Wir feiern die Versöhnung von uns mit Gott und die nun mögliche Versöhnung mit uns selbst und untereinander und auch mit unserer Umwelt. Das Mahl, das wir feiern, ist Zeichen dieser neuen Welt, der ungestörten und der ewigen Herrschaft Gottes. Wenn du Ja sagst zum Angebot Gottes in Jesus Christus, dann kannst du das gleich zeigen, indem du mitfeierst, indem du Brot und Kelch nimmst und dich damit zu Christus als Herrn und Retter bekennst. Amen.